ARD.
Jeder Bauch ist wirklich schön, wie er ist. Und wenn ihr jetzt Angst habt, oh Gott, mein Körper, der wird sich so krass verändern in der Schwangerschaft. Erstmal positiv betrachten, die Veränderung führt ja auch dazu, dass dieses Kind ausgetragen und geboren werden kann.
Tatsächlich schwanger. Alles, was ihr jetzt wissen müsst. Ein Podcast von Enjoy vom NDR.
Willkommen hier zum Sex-Podcast, aber ein Sex-Podcast für Fortgeschrittene. Geht nämlich um den Teil, der danach kommt oder kommen kann. Tatsächlich schwanger ist nämlich der Podcast, den ihr jetzt braucht, und zwar, wenn ihr schwanger seid. Oder vielleicht der Partner oder die Partnerin einer Schwangeren. Goodbye, panische Google-Suche. Hier kriegt ihr wirklich geprüfte Antworten auf eure Fragen in dieser spannenden Zeit, die jetzt auf euch wartet. Und dazu laden wir euch ein in diese wunderschöne ARD-Audiothek. Ihr findet uns aber natürlich auch auf ganz vielen anderen Podcast-Plattformen. Jeden Donnerstag gibt's da eine neue Folge und folgt uns da sehr, sehr gerne und teilt auch gerne die Folgen, so wie Lucy hier eben schon ihre Taschentücher geteilt hat. Du bist ein bisschen erkältet, aber voll schön, dass du trotzdem hier bist. Stell uns gerne mal vor.
Wer sind wir? Ich bin Lucy, Journalistin und Mama, und gerade schon gehört, Tim, eigentlich Moderator und Autor beim Radio, aber hier stellvertretend für alle Partner und Partnerinnen bei uns in der Runde.
Aber wir haben noch eine dritte Person, denn dieser Podcast, der würde nicht funktionieren ohne Manuela Tavares. Du bist Ärztin mit dem Fachgebiet, ich sag das mal unfachmännisch, Schwangerschaft.
Genau, auch hallo an die Runde von mir. Also mein Fachgebiet, ich bin Frauenärztin tatsächlich als Fachärztin und habe dann weitere Schwerpunkte gemacht. Nennt sich dann Perinatologie, also alles, was mit der Schwangerschaft um und vor und nach der Geburt zu tun hat. Und ich habe inzwischen in meinem Klinikleben so über 3000 Geburten begleitet.
Die Zahl haut mich immer genau. Noch um, wenn ich sie höre.
Ja, viele, viele Jahre ausschließlich Kreißsaal im Krankenhaus und die Ambulanz mit den Schwangeren gemacht. Jetzt seit ein paar Jahren habe ich diesen Stellenanteil reduziert. Also ich mache jetzt nicht mehr so viele Geburten, betreue aber in meiner eigenen Praxis und weiterhin in der Klinik ausschließlich Schwangere.
Und dass wir dich mit in unserer Runde haben, unterscheidet uns ja auch von vielen anderen Podcasts. Denn Tim und ich erzählen ja hier von unseren Erfahrungen, wie wir es erlebt haben, was wir erlebt haben. Aber es geht hier im Kern um überprüfte medizinische Fakten. Und deshalb bist du dabei. Denn es gibt viele gut gemeinte Ratschläge für angehende Eltern. Auch das Internet ist voll mit allen möglichen Tipps, die können einen aber wirklich auch verunsichern.
Und vielleicht habt ihr ja die letzte Folge gehört, Folge 3. Da ging es ganz viel um die Gesundheit eures ungeborenen Babys, also um Untersuchungen, Screenings, eben die Pränataldiagnostik. Heute geht es aber einfach mal um euch, weil heute wollen wir eine ganze Folge darüber sprechen, was verändert sich eigentlich so im Laufe der Schwangerschaft bei euch im Körper, also was regeln die Hormone alles? Wie viel zunehmen ist eigentlich medizinisch gesehen okay? Und gibt es den Schwangerschaftsglow im Gesicht wirklich? Und gibt es etwas, das gegen Dehnungsstreifen hilft?
Und wir wollen heute auch abklären, wie man einen Diabetes in der Schwangerschaft erkennt.
Wir gehen das heute mal so vom Anfang der Schwangerschaft bis zur Geburt durch. Und wir fangen im Inneren an mit der hormonellen Umstellung. Denn die kann ja auch die Stimmung richtig doll beeinflussen, ne Manu?
Ja, das kennen viele vielleicht auch, wenn sie einen Menstruationszyklus haben, dass die Stimmung in der zweiten Hälfte etwas anders ist. Das liegt daran, dass der weibliche Zyklus durch vor allem zwei Hormone beeinflusst wird und in der zweiten Hälfte ein Hormon deutlich stärker vorhanden ist als das andere. Es gibt also so ein Ungleichgewicht der Hormone und das ähnelt sehr der Schwangerschaft. Diese ist nämlich wie die zweite Zyklushälfte vor allem durch ein Hormon bestimmt und das kann mal ein bisschen Gereiztheit machen oder auch solche Stimmungsschwankungen auslösen, da dieses Ungleichgewicht noch sehr lange in den ersten Wochen der Schwangerschaft anhält.
Also ich kenne dieses Auf und Ab auch in der Schwangerschaft. Also am Anfang, da hat es mich ganz schön runtergezogen. Und dann hatte ich so einen richtigen Power-Move dann auf einmal. Ne? Also dann habe ich nochmal den Kartoffelacker im Garten umgegraben, so im 5., 6. Monat.
So. Das ist wahrscheinlich auch so voll den Schwangerschaftsglow irgendwie. Das ist ja eh sowas, eigentlich was total Positives, dass man da so Schwangeren nachsagt, du hast so einen Glow und so und siehst so toll aus. Aber kann ja auch nerven, ne? Wie war es bei dir?
Die anderen haben das gesagt und ich habe so in mein Gesicht geguckt und habe gedacht, das ist wahnsinnig rund und groß geworden. Und klar, die Durchblutung ist super, klasse, so Daumen hoch. Aber ob das jetzt ein Glow ist oder nicht und jetzt mal so ein bisschen kritisch auch dieser Sache gegenüberstehend, so, es ist ja auch so eine Erwartungshaltung. Ne? Stell dir mal vor, du siehst aus wie in der Pubertät in der Schwangerschaft. Ja, toll.
Gibt es diesen Glow denn überhaupt medizinisch gesehen? Also Lucy, du hast ja gerade was von einer besseren Durchblutung gesprochen. Vielleicht hat es damit was zu tun. Manu, erklär mal, gibt es Schwangerschaftsglow?
Also ich würde sagen, den Glow, das ist ein bisschen relativ. Schauen wir uns nochmal an, die Durchblutung, vielleicht erinnert ihr euch von Folge 1, die Gefäße stellen sich im kompletten Körper einmal weit. Die Idee ist, das Kind damit besser mit Sauerstoff zu versorgen. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel das Gesicht anschauen, dann passiert es da auch. Also die Gefäße stellen sich dort auch ein bisschen weiter.
Das Gesicht von der Schwangeren.
Genau, dann hat man vielleicht ein bisschen röteres Gesicht und scheint ein bisschen mehr. Wenn man jetzt die Haare anguckt, ist es so, dass in der Schwangerschaft die Haare weniger ausfallen. Das heißt, man hat mehr Haare auf dem Kopf. Und wenn man sich das jetzt so insgesamt anschaut, ob man das jetzt so als Glow interpretieren möchte oder nicht, ich glaube, das ist jeder selbst überlassen.
Noch so ein Riesending, über das viele sprechen, das für viele ein Thema ist, ist ja Übelkeit. Manu, das ist wahrscheinlich so das Häufigste, was Schwangere am Anfang spüren. Ne? Das merkt man so am schnellsten, oder?
Ja, also das HCG ist ja das Schwangerschaftshormon und das geht ganz stark in die Höhe am Anfang der Schwangerschaft. Und das führt auch dazu, dass man Übelkeit hat. Nach so 12, 13, 14 Wochen geht das HCG wieder runter. Das wird durch andere Hormone ersetzt in der Schwangerschaft und dann geht die Übelkeit auch wieder weg. Und eine Sache, die ganz am Anfang auch auftritt, hat mir auch schon mal besprochen, ist die Luftnot. Dass man das Gefühl hat, ich komme irgendwo gar nicht mehr hin. Einige merken das sogar, bevor sie noch wissen, dass sie schwanger sind, dass sie auf einmal so Luftnot haben. Und auch das geht alles wieder vorbei in der Regel, wenn der Körper sich an die Schwangerschaft angepasst hat.
Kann ich nur bestätigen. Bei mir wurde es dann auch besser mit der Übelkeit im vierten Monat. Also das
ja,
ist dann ja
einige
auch 13.
haben es gar nicht.
Woche. Ja.
Interessanterweise, so Zwillinge zum Beispiel haben ja zwei Mutterkuchen und machen dann doppelt so viel HCG, haben manchmal ein bisschen mehr Übelkeit. Also es ist wirklich sehr individuell, wie du davon betroffen bist.
Also bei meiner Freundin auch toi toi toi, wirklich bei beiden Schwangerschaften gar nichts.
Gar nichts,
das ist
ja
ein bisschen gemein, wenn ihr das gerade hört und so am Kotzen seid.
Aber auch ein bisschen mutmachend.
Ja.
Ja, und auf jeden Fall, es hört irgendwann auf in den meisten Fällen, was auch sehr schön ist.
Bei mir kam es irgendwann wieder, aber da sind wir ja noch nicht. Wir sind ja noch am Anfang der Schwangerschaft sozusagen. Ja, es ging dann im vierten Monat besser, aber ich hatte dann in den ersten drei Monaten auch mal Tage, wo ich dann auch einfach gemerkt habe, okay, ich komme jetzt nicht aus dem Bett und ich muss meine Arbeit aufschieben. Das geht als Selbstständige ja mal besser, mal schlechter sozusagen. Aber glücklicherweise kam es ja nie zum Äußersten. Also ich musste mich nie übergeben. Das gibt es ja auch. Da gibt es sogar einen Fachbegriff, glaube ich, für Manuela. Ich gucke dich jetzt so fragend an.
Genau, also wenn du zu viel brichst, ja, heißt das Hyperemesis. Also Emesis ist das Erbrechen und Hyper ist das zu viele Erbrechen. Gravidarum, darum, weil du eben schwanger bist.
Für unseren Podcast habe ich mit jemandem telefoniert, die hatte das nicht so extrem schlimm, aber die hatte es schon schlimmer als ich und die hatte es auch schon ganz schön schwer. Ich habe mit Hanne gesprochen, ihre Tochter ist 7 Monate alt und ja, das waren schon brenzlige Situationen. Wir hören mal rein.
Ich überlege gerade, ich weiß, dass ich einmal irgendwo in Mülleimer tatsächlich unterwegs gebrochen habe und eine brenzliche Situation war im Bus, da saß ich und dachte, okay, so noch 2 Haltestellen, die schaffe ich ganz bestimmt, ganz bestimmt. Und dann eine noch. Und dann war wirklich kurz bevor die Haltestelle kam, habe ich Stopp gedrückt und stand schon vor dieser Tür. Und dann öffnete die einfach nicht. Und dann aber raus und dann habe ich mich tatsächlich übergeben. Ich muss sagen, der Busfahrer war ein Segen, weil der dann meinte, soll ich kurz warten, brauchen Sie was? Also der war total toll. Hat mir dann noch eine neue Maske gegeben, weil, genau. Das war echt eine sehr knappe, filmreife Geschichte, sage ich mal.
Konnte dir dein Freund da eigentlich irgendwie helfen? Also so, hast du irgendwie gesagt, mach mal dies, mach mal jenes, oder?
Total. Wir haben irgendwann die Regel gehabt, wenn er mich rennen sieht oder wenn ich sage, geht nicht mehr, dann holt er ein Zopfgummi und ein großes Glas Wasser. Weil das war der beste Tipp von meiner Mama tatsächlich, die gesagt hat, manchmal ist es ja so, dass einfach nichts mehr in einem drin ist. Und dann ist das Übergeben wirklich das Unangenehmste, sage ich mal, weil Galle ist nicht schön.
Und wie war das mit deiner Nase? Warst du auch geruchsempfindlich? Weil es kommt ja auch bei manchen vor.
Ja, das Lustige ist, ich habe mich letztens mit einer Freundin drüber unterhalten und dachte so, nee, war ich eigentlich nicht. Und dann dachte ich, ach nee, warte mal. habe ich mich an einen Spaziergang über den Isemarkt erinnert, wo wirklich gefühlt zu der Zeit ein Fischstand neben dem Käsestand neben dem Fischstand war, so ungefähr. Das war schon unangenehm. Gerade wenn einem dann die ganze Zeit so flau ist und dann diese Gerüche, das war schon nicht so gut.
Ja, Gerüche, Übelkeit, da musste ich direkt an Hack für Schwangere aus meinem Freundeskreis denken, weil da hatte einer auch nicht so viel Glück und ja, der war halt ziemlich oft übel. Und die hatten jetzt den Luxus, dass die noch so ein zweites Klo hatten und das haben die einfach reserviert für sie und zum Schwangerenklo gemacht, sodass sie immer straight dahin konnte. Klar, ist ein Luxus. Ich weiß auch, nicht jeder hat eine zweite Toilette. Also wir hatten es nicht während der Schwangerschaft. Aber wenn ihr das habt, dann erklärt eine einfach zur schwangeren Toilette.
Manu, ab wann ist es dann aber nicht mehr normal, wenn man viel erbrechen muss? Also wann sollte man seine Ärztin aufsuchen?
Ja, also im Grunde, wenn man sich dabei nicht sehr gut fühlt, jederzeit die Ärztin aufsuchen. Mhm. Es gibt so den Fachbegriff so unstillbares Erbrechen, dass man wirklich gar nichts dagegen tun kann. Das sollte auch nicht zu lange anhalten. Und wenn man sehr viel erbricht und eben gar nicht mehr zur Ruhe kommt, kann man sich auch bei der Ärztin vorstellen. Es gibt keine richtig konkrete Anzahl. Ich erbreche jetzt dreimal, dann gehe ich zur Ärztin. Das ist sehr, sehr individuell. Und manchmal führt es sogar dazu, dass Einzelne in die Klinik geschickt werden und dort auch aufgenommen werden müssen, weil sie dann auch zum Beispiel Infusionen über die Vene bekommen müssen. Also einmal schauen, ist das jetzt sowas wie bei der Hanne? Hört sich erstmal schlimm an, wenn man sich's anhört, aber war in ihrem Alltag irgendwie gut integrierbar und hat sie irgendwie so hingekriegt oder ist das etwas, was darüber hinausgeht?
Hanne hat ja auch auf Gerüche reagiert. Was steckt eigentlich dahinter bei Schwangeren?
Also dazu habe ich jetzt auch ziemlich viel nachgelesen und eigentlich gibt es nur sehr kleine, wenige Studien und die zeigen, dass die Geruchsempfindlichkeit erst später in der Schwangerschaft auftritt, also gar nicht am Anfang. Und das hält auch nicht mehr im Wochenbett an. Also wenn man es wirklich ganz neutral in Studien untersucht, gibt es dieses stärkere Geruchsempfinden eigentlich nicht so sehr. Vielleicht auch eher gegenteilig, weil durch diese Weitstellung der Gefäße schwellen auch die Nasenschleimhäute stark an. Man hat dann mehr Schnupfen und so vielleicht sogar, dass man ein bisschen weniger geruchsempfindlich ist. Kann auch sein.
Also Schnupfen hatte ich auf jeden Fall. Ich
glaub, ja, die laufende Nase, genau. Mhm. Das haben ganz, ganz viele Schwangere. Das hat viel mit dieser Durchblutung der Nasenschleimhaut zu tun.
Beim Schnupfen relativ easy für uns Partner, wenn man da ein guter Partner oder eine Partnerin sein will, einfach immer irgendwie Taschentuch parat haben und so. Mhm. Ich weiß aber noch selber, so mit der hormonellen Umstellung, klar wird man jetzt sagen, ja, alles easy und dann nimmt man auf alles Rücksicht und so. Aber es gibt auch Situationen, da ist es wirklich anstrengend, so eine Schwangere zu Hause zu haben, wo sich die Stimmung alle paar Minuten kippt. Da kommt man auch selber nicht hinterher, so schnell, wie sich das ändert. Ich habe wirklich mein Bestes gegeben, dann immer da sehr verständnisvoll für zu sein. Lucy, sag du mal, du kennst ja so die andere Sicht. Wie wärst du damals am liebsten behandelt worden?
Ich glaube so ein bisschen, das ist nicht einfach easy going. Also bei mir war es auf jeden Fall nicht, weil eben der Körper, weil ich das sehr gespürt habe, ich habe auch sehr viel zugenommen, da kommen wir auch noch zu sprechen. Ich hatte plus 25 Kilo, oh, das war ich überhaupt nicht gewohnt, so, weil ich sonst recht schlank bin. Und ich glaube, dieses so Respekt irgendwie zu haben und ganz banal mal in den Arm genommen zu werden.
Mhm. Es gibt ja noch mehr Veränderungen in der Schwangerschaft, die man dann auch relativ zu Beginn merkt, als jetzt nur Übelkeit und so eine Hautveränderung und so, über was wir gerade gesprochen haben. Ich weiß zum Beispiel von Sarah, die war immer relativ schnell müde. Also ich glaube, es gibt nicht einen Film, den wir in dieser Zeit bis zum Ende geguckt haben. Also ich habe viele Enden mitbekommen, Sarah keins. Ich habe mir das dann immer erzählt. Was sind denn noch so Veränderungen, die man relativ am Anfang spürt, Manu?
Also die Luftnot hatten wir besprochen. Dieses Müdesein hat auch damit zu tun, dass der Kreislauf sich umstellt. Alles ist dafür gedacht, dass sich der Körper so umstellt, dass das Baby in Ruhe heranwachsen kann. Und es ist auch so, dass am Anfang natürlich die Brust sich verändert. Die bereitet sich vor auf das mögliche, vielleicht spätere Stillen des Kindes. Das Bindegewebe ändert sich komplett. Die Wasseransammlungen im ganzen Körper kommen auch im Verlauf der Schwangerschaft. Die sind auch eigentlich physiologisch gedacht. Also dein Becken hat nämlich so Knorpel, die Symphyse vorne, die man so tasten kann, dieser Knochen. Mhm. Der hängt an einem Knorpel, wo sich Wasser ansammeln kann. Das führt dazu, dass wenn da Wasser ist, das gesamte Becken breiter ist. Also bereitet sich der Körper auch auf die Geburt vor. Und das alles im Maßen ist immer spürbar, denke ich. Aber für viele aushaltbar und für andere eben ein bisschen zu viel von allem.
Ist wahrscheinlich auch wieder total unterschiedlich. Ne? Das genau. Merken nicht alle gleich stark, sondern...
Nee, ja, ist auch nicht jeder Körper verändert sich gleich stark. Klar. Wir sind ja auch außerhalb einer Schwangerschaft nicht alle gleich.
Ja, Sarah war sehr müde, aber es gibt ja auch Schwangere, die können eben nicht mehr so gut schlafen. Also die sind eher wach. Was hilft denn da eigentlich?
Vielleicht ein bisschen enttäuschend jetzt an dieser Stelle. Ich kann jetzt nichts Handfestes mit an die Hand geben. Mir persönlich hilft Meditation ganz gut zum Einschlafen. Daher empfehle ich das immer meinen Schwangeren, wenn diese Frage kommt. Ich höre auch sehr häufig, dass Kräutertees empfohlen werden zum Einschlafen. Weiß nicht, ob das auch Thema war. Du schaust schon so, Tim.
Ich kenne aus den Läden noch diese schwangeren Einschlaftees, also extra Tees genau für solche Situationen.
Ja, und für die heutige Folge habe ich dazu auch noch mal viel gelesen. Und es gibt jetzt keine richtigen Beweise, dass diese Kräutertees wirklich helfen. Und einige Studien berichten sogar ganz im Gegenteil, dass es auch mal schädlich sein kann, bestimmte Kräuter in bestimmten Dosierungen, sodass meine Empfehlung jetzt hier wäre, vielleicht doch ganz darauf zu verzichten. Ein Tee zum Beispiel, der Himbeerblättertee, wird ja erst am Ende der Schwangerschaft empfohlen, kann sogar Wehen auslösen, den auf jeden Fall nicht nehmen zum Einschlafen. Und es gibt so einen physiologischen Peak zwischen 2 und 4 Uhr in der Nacht. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, dass man da wach ist.
Mhm,
Das hat auch ein bisschen mit dem Cortisonhaushalt zu tun, der sich ein bisschen in der Nacht verändert. Und
also
ich
Stress?
Sehe das,
oder Cortison ist doch eher Stress,
das haben
oder?
Wir ganz physiologisch den ganzen Tag, um eben zu schlafen und nicht zu schlafen. Also. Und in der Schwangerschaft ändert sich das so ein ganz bisschen, sodass ganz viele Schwangere zwischen 2 und 4 wach sind.
Liebe Partner und Partnerin, ihr werdet auch häufiger mal zwischen 2 und 4 wach sein.
Ja, solltet ihr euch jetzt auch den Wecker stellen, mal um 2 aufzuwachen, so mitten aus dem Tiefschlaf.
Ja, es ist schrecklich, ne? Aber ich denke mir, wenn man das so ein bisschen so sieht als, okay, das ist jetzt der Körper, der verändert sich, er bereitet sich auf was richtig Cooles vor, dass nämlich ein Baby da kommt und dann eben vielleicht in der Zeit auch wach ist.
Ist eine mega gute Zeit, um mal entspannt hier zum Beispiel diesen Podcast
zu hören. Den Film zu Ende zu gucken.
Oder das, genau.
Stimmt.
Genau.
So ein bisschen später in der Schwangerschaft weiß ich dann, bei Sarah, die hatte dann Probleme mit dem ISG, also Manu, hilf mir, Iliosakralgelenk.
Genau.
Okay, genau. Ich hatte es nämlich vorher auch noch nie gehört. Genau, sitzt hinten so im unteren Rücken und da hat dann wahrscheinlich irgendwas drauf gedrückt, oder Manu? Was ist da das Problem?
Also zum einen später in der Schwangerschaft kann da was draufdrücken. Es ist aber auch so, dass die Gebärmutter selbst an Bändern hängt. Und Anteile davon gehen nach vorne über die Leisten in die Vulvalippen. Deswegen hat man manchmal auch so Ziehen im Genitale. Mhm. Und andere Bänder ziehen nach hinten Richtung Kreuzbein und dort auch ein Ziehen, wenn die Gebärmutter wächst. Also es ist eigentlich eher Wachstum der Gebärmutter. Nicht unbedingt, dass das Köpfchen oder der Po des Babys da draufdrückt. Kann aber auch sein, im späteren Verlauf der Schwangerschaft auf jeden Fall,
also
wenn man
sich
das vorstellt.
Bei ihr war das so früh. Ich glaube, da
war es noch sehr früh. Nee, dann drückt eigentlich eher nichts, sondern es sind eher die Bänder, die so ziehen und dann da die Beschwerden machen.
Das kann man sich dann wegmassieren lassen, ne? Bei ihr hat das geholfen. Das ist
im Rückenbereich
so,
nach vorne Richtung Leistenband ist ein bisschen schwieriger, aber im hinteren Bereich ja. Man kann auch so Taping machen, das hilft manchmal, Wärme. Alles, was das Becken so ein bisschen auflockert, hilft auf jeden Fall.
Sind jetzt alles so Punkte, also Hormone und dass der Körper sich verändert, weicher wird, das passiert relativ automatisch, muss man meistens auch nicht abklären mit seiner Ärztin oder der Hebamme. Aber was medizinisch geklärt werden sollte, ist Schwangerschaftsdiabetes, also ein erhöhter Zuckerwert, der vor der Schwangerschaft nicht da war. Wir hatten in der 2. Folge bei den allgemeinen Untersuchungen schon ein bisschen drüber gesprochen und gesagt, dass wir uns jetzt nochmal intensiver damit beschäftigen. Also Schwangerschaftsdiabetes. Wie kommt das eigentlich, Manu?
Genau, also sehr ähnlich wie Diabetes außerhalb der Schwangerschaft, weiß man so ganz im Detail noch nicht hundertprozentig, wie ein Diabetes entsteht. Gibt es verschiedene Ursachen, weswegen ein Diabetes auftreten kann. In der Schwangerschaft ist das Besondere, dass der Mutterkuchen Hormone aussendet, die gegen Insulin arbeiten. Das heißt, du musst einfach als schwangerer Körper mehr Insulin ausscheiden, um den Zucker in deinem Körper auszugleichen. Und das funktioniert bei einigen Frauen eben etwas schlechter.
Und es gibt ja aber einen Test in der Schwangerschaft.
Ja, also in Deutschland gibt es den sogenannten Vortest auf Diabetes in der Schwangerschaft. Das ist ein Test, der wird mit 50 Gramm Zuckerlösung durchgeführt. Und ich bin da jetzt nicht so Fan dieses Testes, denn ein Drittel aller Betroffenen finden wir über den nüchternen Blutzucker. Und der wird bei diesem Test eben gar nicht erhoben, sondern der Test wird so durchgeführt, egal zu welcher Tageszeit du bei deiner Ärztin oder deinem Arzt bist. Du bekommst die Zuckerlösung, nimmst die zu dir und eine Stunde später wird der Zucker gemessen in deinem Blut. Und jetzt ganz ohne medizinisches Vorwissen, Lucy, wenn du jetzt zu deiner Ärztin gehst und du hast gar nichts gegessen und du, Tim, du hast gerade ganz viel Mittag gegessen und ihr macht den gleichen Test, dann kann man sich ja denken, dass da unterschiedliche Werte herauskommen. Ja, wenn man international guckt, dann wird eigentlich immer der große Test gemacht, der ist eben aber in Deutschland nicht vorgesehen. Da geht man nüchtern hin, kriegt morgens einen nüchternen Blutzucker, trinkt dann etwas mehr Zucker und dann einen 1-Stunden- und 2-Stunden-Wert.
Bei Diabetes denke ich dann sofort an Wertemessen und an Insulinspritzen. Muss ich das denn als Schwangere auch machen?
Es gibt Fälle, wo du Insulin spritzt, aber in der Regel kriegt man das mit der Ernährungsberatung hin. Also eine Diätberatung, wenn du jetzt die Diagnose eines Diabetes in der Schwangerschaft hast, dann ist die Reihenfolge so, dass du als erstes eine Ernährungsberatung bekommst, einmal schaust, was ist jetzt gut zu essen, was ist nicht so gut, kann ich vielleicht mein Bewegungsverhalten verändern. Wir hatten ja schon gesagt, Sport in der Schwangerschaft ist eigentlich gut, kann ich zum Beispiel nochmal jeden Abend spazieren gehen, um das zu unterstützen. Und erst wenn das alles nicht funktioniert und die Blutzuckerwerte weiter hoch sind, spritzt du dann Insulin.
Du hast jetzt Sport schon angesprochen, das habe ich mich auch gefragt. Gibt es irgendwas, was ich im Vorfeld machen kann, um das zu verhindern? Also ich spreche jetzt in Klischees, ne? Aber wenn ich an Diabetes denke, dann denke ich so an ältere, gut beleibte Herren und Damen, die wenig Sport machen. Also sind das so Lebensumstände, die das begünstigen?
In der Schwangerschaft kann das damit einhergehen, aber typischerweise weiß man es gar nicht. Also es kann sein, dass du total sportlich, schlank bist und gar nicht ein typisches Bild von diesem Typ-2-Diabetes, das ist das, was du da gerade ansprichst, ja. Also diese Altersdiabetes, sondern man erkennt es eben gar nicht. Deswegen muss eben gescreent werden, weil es jede Schwangere treffen kann. Und ein gesunder Lebensstil ist sicherlich von Vorteil. Also für Diabetesentwicklung auch im Alter, nicht nur in der Schwangerschaft, ist das ein großer Vorteil. Und da sprechen wir schon so eine Sache an. Wenn du nämlich Diabetes in der Schwangerschaft bekommst, hast du ein etwas höheres Risiko, das auch in deinem späteren Leben zu bekommen.
Ach wirklich?
Ja, und das ist irgendwie, finde ich, sehr spektakulär. Also die Schwangerschaft ist wie so ein
Blick in die Zukunft.
Ja, wie so eine Kugel, ja. Wo du in deine eigene Zukunft schauen kannst und wo du aber dann auch präventiv schon was tun kannst. Und das ist, finde ich, als Ärztin eigentlich einer der schöneren Sachen, dass du Dinge beeinflussen kannst, positiv. Heißt natürlich, ist jetzt blöd, wenn man die Diagnose Diabetes hat, aber du kannst ab jetzt es ein bisschen selbst in die Hand nehmen, es ein bisschen steuern. Sollte der Lebensstil bisher nicht so gesund gewesen sein, dann vielleicht daran was ändern in der Schwangerschaft und dranbleiben, auch außerhalb der Schwangerschaft und regelmäßig zur hausärztlichen Versorgung, um da eben den Diabetes später auszuschließen. Etwa 10% nach 10 Jahren haben einen Diabetes. Das ist nicht so wenig, ne? 1 von 10, die in der Schwangerschaft einen Diabetes hatte. Behält den dann später oder bekommt ihn dann später auch.
Also wirklich ein Blick in die Kugel.
Ja, in die Glaskugel.
Ja, ich dachte auch, dass mich dieses Schicksal ereilt, dass ich Schwangerschaftsdiabetes bekomme, da ich ja, wie schon vorhin erwähnt, 25 Kilogramm zugenommen habe, plus minus 1-2 Kilo. Und damit kommen wir so ein bisschen zu dem Thema, finde ich, was auch so vor allem so im Kopf sich abspielt, nämlich Schönheitsideale in der Schwangerschaft. Ich persönlich fand es am Anfang sehr schwierig, das zu akzeptieren, also diese Gewichtszunahme zu akzeptieren. Also, weil ich fand das immer bei anderen Schwangeren total toll. Also da habe ich gesagt, wow, du hast ein Glow und das steht dir total gut. Aber wenn man dann selber in der Situation ist und dann in diesen kurzen Phasen viel zunimmt, man wird ja immer gewogen, wenn man bei der Kontrolle ist, bei der Frauenärztin. Und dann hat man in 4 Wochen 4 Kilo zum Beispiel zugenommen. So am Anfang war das bei mir. Und dann stockte das aber auch wieder. Dann ist das so, es überrennt einen förmlich. Und ich kannte das halt überhaupt nicht.
Auch in dieser Geschwindigkeit.
In dieser Geschwindigkeit, genau. Ne? Also du hast es dann immer in deinem Mutterpass und es steht da und du guckst da rein. Okay.
Es ist so mies, ne? Du nimmst so krass zu und dann wird sogar immer noch eingetragen.
84 Kilo, 88 Kilo, 92 Kilo. Ich sag nur eins, ich war dreistellig am Ende. An dieser Stelle, vergleicht euch nicht mit mir, ich bin wahnsinnig groß, ne? Also meine Zahlen sollen euch bitte nicht irgendwie, sind keine Maßgabe für euch. Aber das war schon sowas von Kontrollverlust und hat mir auch so ein bisschen gezeigt aber, dass ich mich vorher unterbewusst doch auch immer ein bisschen mit meinem Gewicht ja, identifiziert habe auf so eine Art und Weise. Wisst ihr, was ich meine?
Total. Also ich glaube, sich jetzt hier hinzusetzen und zu sagen, ja, ist mir alles egal und so Schönheitsideale, die prallen an mir ab, das können wahrscheinlich die wenigsten behaupten. Also so war es jetzt bei Sarah auch nicht und wir kommen gleich noch dazu bei mir. Also auch da gab es so kleine Eitelkeiten während der Schwangerschaft. Aber gab es bei dir so den Punkt, wo es dir dann irgendwann doch egal war? Ja. Also irgendwann kippt das so und man denkt, oh nee, jetzt ist wirklich wurscht. Jetzt ist nur noch ein paar Wochen oder Monate bis zur Geburt und dann ist egal.
Ich habe es irgendwann akzeptiert. Irgendwann habe ich losgelassen von meiner eigentlichen Gewichtszahl.
Und man muss ja so mitbedenken, zum Ende der Schwangerschaft, ein Kind wiegt am Termin ungefähr so 3,5 Kilo. Dann hast du nochmal so 1 Kilo Mutterkuchen, vielleicht 1-2 Kilo Fruchtwasser. Dann die natürlichen Wasseransammlungen, die du brauchst, damit dein Becken sich verändert, damit dein Körper sich verändert, das Kind zu tragen und auch zu gebären. Das heißt, so gute 10 Kilo ist alleine schon Schwangerschaft, ne, bedingt.
Daran habe ich auch oft gedacht.
Ja, und dachte, okay. Die müssen ja auch irgendwie da sein, so mehr oder weniger, ne?
Ja.
Und da auch nochmal von mir so ein bisschen die PartnerInnen-Sicht. Also Sarah war mit sich selber immer viel strenger. Also auch die Gewichtszunahme hat mich wirklich null gestört, weil da ist jemand, den du unendlich liebst, der trägt dein Kind aus. Also da hat man wirklich ganz anderes, gerade so gefühlsmäßig in sich drin, als jetzt zu denken, oh, jetzt hast du aber nochmal 3 Kilo zugenommen. Und es kann auch ganz schön sein, gerade wenn ihr sonst jemand seid, der sehr aufs Essen achtet, vielleicht immer so im Essen rumpickt und Salat und so und hier mal ein Blättchen. Es ist auch schön mal als Partner jemanden zu haben, der dann mal so richtig reinhaut und alles, was man kocht, wegschlingt und so.
Alles ja das, nicht, wie du weißt.
Ja, okay, alles klar. Hört euch da nochmal die allererste Folge an. Nein, aber das kann auch cool sein. Also auch da versucht es mal so ein bisschen zu drehen für uns Partner und Partnerin ist vieles gar nicht so schlimm, glaube ich, wie man als Schwangere denkt.
Wir leben ja aber nicht in einer Zweier-Pärchenblase, sondern es gibt ja noch die Welt da draußen und es gibt Social Media und damit kann man sich ja leider heute ständig vergleichen, ob nun schwanger oder nicht schwanger, aber eben auch als Schwangere. Wie sehen andere Schwangere aus? Und das kann auch eher Fluch als Segen sein. In die Richtung geht auch das, was uns Valeska erzählt hat. Sie ist 44 Jahre alt, Redakteurin aus Köln und Mama von 7 Kindern im Alter zwischen 20 und einem Jahr und ist viel auf Instagram unterwegs als Mother of 6 Dragons. Und sie teilt diesen Gedanken mit uns.
Ich glaube, dass zum Beispiel durch die ganzen Instagram-Accounts und die meist schönen Bilder den Müttern dann auch so suggeriert wird, man muss ganz schnell wieder abnehmen und man muss ganz schnell wieder in Shape sein und möglichst so aussehen, als wenn man gar kein Kind hat. Und eigentlich ist das schade, weil ich meine, man ist ja viele Monate schwanger und man darf seinem Körper durchaus auch die Zeit danach schenken, sich wieder zu regenerieren, würde ich fast sagen. Ich denke schon, dass es auch oft Veranlagung ist, dass man ja vielleicht etwas drauf behält oder nicht. Und bei mir war es einfach so, dass ich immer ziemlich schnell wieder in meine normalen Jeans gepasst habe. Mein Körper hat sich schnell erholt. Und trotzdem sieht man natürlich, dass ich Kinder bekommen habe und genährt habe. Also meine Brüste sind definitiv nicht mehr so, wie sie mit 16 waren, wären sie aber auch so nicht mehr. Deswegen Brüste im Wandel der Zeit, sage ich immer liebevoll. Und bin meinem Körper sehr, sehr dankbar dafür, was er so in den letzten 21 Jahren ja gewuppt hat.
Ja, das hört sich ja voll schön an, wie sie es sagt. Im Grunde genommen, der Körper ändert sich ja eh, vielleicht mit einer Schwangerschaft dann ein bisschen mehr, aber sich nochmal so bewusst zu sein, was der Körper aber auch geschaffen hat dafür.
So, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was sich bei Schwangeren verändert. Aber Tim, du meintest ja auch vorhin, du hattest auch dieses Kilo-Thema war auch bei dir, ja?
Das war jetzt ein Bumerang. Jetzt haben wir so viel über Schwangere und jetzt kommst du zu uns Partnern. Weil ich so ein eitler Gockel bin, war das wirklich was, was mich in der Schwangerschaft richtig umgetrieben hat. Und ich dachte, nee, oh, ich will das nicht, ich will nicht zunehmen. Und habe wirklich in der Schwangerschaft so viel Sport gemacht, wie weder davor noch danach. Und das hatte einen positiven Effekt, also das kann ich auch gleich mal als Tipp mitgeben. Stärkt euren Rücken. Es ist jetzt nicht nur aus ästhetischen Gesichtspunkten irgendwie, das muss ja jeder für sich selber entscheiden, ob das gut ist, Sport zu machen oder nicht. Aber so ein paar Rückenübungen sind wirklich nicht schlecht, weil man unterschätzt danach, man trägt die ganze Zeit ein Kind. Das wird auch mit jeder Woche schwerer, die nehmen ja auch rasant schnell zu. Und da kann es echt auch irgendwie ganz schön auf den Rücken schlagen. Darum ist es gar nicht so schlecht, wenn man da jetzt nicht nur sagt, ja, so die Veränderung im Körper und so und das ist alles irgendwie Thema von der Schwangeren. Nee, also macht euch vielleicht auch mal einen Plan, guckt euch auch mal euren Körper an und dann versucht den ein bisschen zu stählern, damit ihr dann das Kind auch richtig gut durch die Wohnung und durch die Stadt tragen könnt. Es gibt noch einen Mythos, den ich hier unbedingt mit in diese Folge bringen will und ich finde ihn, wie soll ich sagen, ich finde ihn so scheiße, dass ich es hier fast nicht auch nochmal wiederholen möchte, weil sich sowas natürlich dadurch auch immer weiter fortsetzt. Aber vielleicht können wir es jetzt einmal wiederholen, um ihn dann für immer zu begraben. Sarah hat sich das richtig oft anhören müssen, gerade so von älteren Personen und so, die dann gesagt haben, ja, Mädchen, die rauben der Mutter die Schönheit und Jungs, die lassen die Mutter glänzen. Manu, bitte sag mir, dass da nichts dran ist, dass das Bullshit ist.
Ja, da ist überhaupt gar nichts dran. Also es kommt aus natürlich so einem patriarchalen Grundsystem.
Voll, ich finde auch,
dass wir auflösen wollen, ja. Und das hat gar keine Bedeutung. Es gibt so viele Mythen, der Bauch steht hoch oder steht tief oder
ist spitz, ist rund. Ja, ist ja oft so, dass Oma und Opa dann auch was sagen und das ist dann ganz nett, aber dieser Mythos, der hat mich echt so aufgeregt. Also ich bin froh, Manu, dass du den hier zerschlagen konntest und auch, es ist ja auch totaler Quatsch, dass man jetzt sagt, weil es irgendwie dieses oder jenes Geschlecht ist, soll man auf einmal mehr oder weniger Schwangerschaftsstreifen oder sowas bekommen. Das ist ja wirklich alles Bullshit.
Ja, total. Also durch Wachstum des Bauches ist es so, dass die eine und die andere mal auch so diese Streifen auch im Bauch hat. Da wird ein ziemlich großer Hype drum gemacht, weil du natürlich ganz viele Cremes und so verwenden kannst.
Aber
so richtig effektiv
bringen die
denn was? Ist es eigentlich nicht. Vielleicht kann man sich so erinnern, auch außerhalb der Schwangerschaft gibt es ja auch so Streifen am Oberschenkel oder Brust, wenn man mal viel zu oder abnimmt. Und das Ähnliche erfährt man da ja auch, oder? Dass das da so ganz viele Cremes gibt und die alle irgendwie so semi-gut. Ja, das also ist. Es ist sicherlich so, dass man den Körper in der Veränderung, die kommt, so ein bisschen akzeptieren muss, dass man ganz sicher nichts falsch gemacht hat. Also man ist jetzt nicht schuld, dass sich das so verändert hat, sondern der Körper verändert sich.
Kann ja ganz schnell passieren, dass Leute sagen, ja, warum hast du den Bauch auch nicht dreimal am Tag eingecremt?
Ja,
kein Wunder, dass du so Streifen hast.
Nee,
also, aber
absolut
das ist falsch.
Nicht. Das ist falsch. Und
ja, gute Info.
Es ist so, dass du entweder einen Körper hast, der viele Falten macht oder Streifen oder eher nicht so, ne? Lass uns doch zum Schluss nochmal weg vom Bauch. Ich würde mal einen ganz krassen Schwung machen zu den Handinnenflächen.
Oh wow, okay.
Das kam unerwartet.
Ja, genau. Und zwar gibt es eine Erkrankung, das ist jetzt auch keine physiologische Veränderung, also keine regelhafte Anpassung an die Schwangerschaft, sondern wirklich eine Erkrankung in der Schwangerschaft. Nicht passieren, regelhaft, sondern dann ist das auf jeden Fall auffällig, dass die Handinnenflächen und Fußsohlen ganz doll jucken.
Also so wie manchmal der Bauch auch juckt, weil das kenne ich zum Beispiel aus der Schwangerschaft.
Genau, der Bauch juckt in dem Falle auch, aber zusätzlich sehr, sehr stark die Handinnenflächen und die Fußsohlen. Vor allem, wenn es warm ist, also in der Nacht, wenn du unter der Decke liegst oder so, dass es ganz doll juckt und man vielleicht sogar aufstehen muss, um kaltes Wasser drüber zu machen.
Ach so, also wenn es so krass ist, dass man nicht mehr schlafen kann dadurch.
Genau, das kann auf eine Erkrankung in der Schwangerschaft hindeuten, nämlich auf die Cholestase. Das ist eine Erhöhung der Gallensäurenwerte im mütterlichen Blut, muss auch behandelt werden. Und aktuell wird empfohlen, da ändern sich die Empfehlungen immer so ganz minimal, aber auch eine frühere Entbindung. Denn diese Gallensäuren können über die Blutbahn der Mutter auch zum Kind übertreten. Und insofern würde man immer empfehlen, so spätestens vielleicht sogar 2 Wochen vor dem errechneten Termin die Geburt einzuleiten.
Aber kann ich da irgendwas gegen tun, dass diese Werte gar nicht in die Höhe schießen?
Du kannst Medikamente nehmen, damit die Werte ein bisschen kontrolliert werden und vor allem dein Juckreiz kontrolliert wird. Mhm. Da gibt es ein Medikament, was dir dann verschrieben wird. Auch da ist es so, du hast nichts falsch gemacht und kannst es gar nicht ändern, dass das auftritt. Die Erkrankung ist insgesamt nicht sehr häufig, aber so, dass wenn sie auftritt, die Frauen wirklich noch nie was davon gehört haben und immer total überrascht sind, sich auch mehrere Tage quälen mit diesem nachts Aufstehen in der kalten Dusche, die Hände abduschen.
Ich habe noch nie davon gehört, aber das ist so ein typischer Manu-Extra-Tipp hier am Ende der Folge nochmal.
So, wir wollen wie immer natürlich auch wissen, was sind eure ganz persönlichen Themen während der Schwangerschaft jetzt gerade oder waren eure Themen und was hat euch geholfen? Schreibt uns dafür sehr, sehr gerne an tatsächlichschwanger@ndr.de und tatsächlich, ihr wisst es, mit AE. Und auf unserer passenden Internetseite dazu, ndr.de/tatsächlichschwanger, da findet ihr auch nochmal ganz viele Tipps, zum Beispiel auch nochmal Tipps zum Thema Schwangerschaftsübelkeit, falls das gerade euer Thema ist.
Und in unserer nächsten Folge geht es dann um die Vorbereitung. Einige von euch fangen damit vielleicht schon ganz schön früh an und ihr fragt euch, was braucht man wirklich und was braucht man nicht? Was solltet ihr vielleicht früh genug schon bedenken und organisieren?
Jeden Donnerstag gibt's eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich auch in der ARD Audiothek. Die kriegt ihr übrigens auch als App. Folgt uns, teilt gerne die Folgen und falls ihr eine App habt, wo ihr uns bewerten könnt, Sterne, Punkte, Daumen hoch, was auch immer, macht das sehr, sehr gerne und am liebsten natürlich da mit der vollen Punktzahl, ist doch klar.
Und ganz zum Ende nochmal von mir. Jeder Bauch ist wirklich schön, wie er ist. Und wenn ihr jetzt Angst habt, oh Gott, mein Körper, der wird sich so krass verändern in der Schwangerschaft. Erstmal positiv betrachten, die Veränderung führt ja auch dazu, dass dieses Kind ausgetragen und geboren werden kann. Und die Schwangerschaft ist nur eine begrenzte Zeit des Lebens. Auch alles wird sich wieder verändern danach.
So, und hier noch ein ganz kleiner friendly Reminder, weil wir ja wirklich viel über Schwangerschaft hier sprechen. Aber Sex dient ja nicht nur der Reproduktion, geht auch so einfach just for fun. Und dafür empfehlen wir euch den Sex-Podcast Im Namen der Hose von unseren Kollegen bei PULS, Ariane Alter und Kevin Ebert. Die treffen Callboys, Dominas und Pornostars. Sie finden für euch heraus, was in Swingerclubs, auf Sexpartys oder zum Beispiel bei einer Tantra-Massage passiert. Und sie beantworten eure Fragen rund ums Thema Sex. Zum Beispiel, wie hat man eigentlich guten Sex? Ist ja besonders während der Schwangerschaft nicht immer ganz so easy. Im Namen der Hose, jeden Samstag gibt's eine neue Folge in der ARD Audiothek und den Link dahin findet ihr in unseren Shownotes.
Tatsächlich schwanger ist ein Podcast von Enjoy vom NDR. Gehostet von Lucy Kluth, Dr. Med Manuela Tavares de Sousa und Tim Winterscheid. Redaktion Isabel Scholz, Katharina Marenholz und Aline König. Redaktionelle Mitarbeit und Produktion Merle Hömberg und Lina Behling. Online-Redaktion Sabine Klein, Sabine Leipertz, Christina Maciewski und Stefanie Grossmann. Sound Dennis Terrei. Mehr Infos kriegt ihr auch auf ndr.de/tatsächlichschwanger.